Ich lese ihn nicht gerade als Predigttext, aber als Hintergrundtext zur Predigt, einen Abschnitt aus dem Buch der Sprichwörter. Im Buch der Sprüche geht es um die praktische Seite des Glaubens. Wie können wir als gottesfürchtige Menschen, als Christen in dieser Welt bestehen? Im Buch der Sprüche wird sehr viel vom Verstand gesprochen, von der Einsicht, von der Weisheit, die Gott uns schenkt. Und einmal stellt Salomo, der Autor dieses Buches, die Weisheit als eine Frauengestalt vor, die sich hinstellt und eben um Weisheit wirbt. Und diesen Abschnitt lese ich vor. Es ist nur ein Teil dieser ganzen langen Rede von Frau Weisheit. Die Fortsetzung folgt dann am nächsten Sonntag, wenn es ja auch mit dem Sonntagsquattro weitergeht. Also ich lese jetzt einmal die erste Hälfte von Sprüche 8. Hört doch, die Weisheit ruft, die Einsicht lässt ihre Stimme erschallen. Erhöht und weithin sichtbar steht sie an den Straßen und da, wo sich Wege kreuzen. Sie stellt sich an die Tore der Stadt, an den Toreingängen ruft sie aus. Leute, ich habe euch etwas zu sagen. An alle Menschen wende ich mich. Ihr Grünschnäbel, lernt reif zu werden. Ihr Unverständigen, werdet klug. Hört zu, ich gebe euch wertvollen Rat. Ihr könnt euch auf meine Worte verlassen. Aus meinem Mund hört ihr die Wahrheit. Böses auszusprechen ist mir verhasst. Meine Worte sind alle wahr und ehrlich. Es ist keine Falschheit und Hinterlist darin. Sie sind klar und eindeutig für alle, die Einsicht haben und ihren Verstand gebrauchen. Sucht meine Unterweisung, nicht Silberschmuck. Strebt nach Erkenntnis, nicht nach Schmuck aus Gold. Ihr wisst doch, Weisheit ist besser als Juwelen. Sie ist mit nichts vergleichbar, was ein Mensch sich wünschen könnte. Ich bin die Weisheit. Ich bin vertraut mit der Klugheit und weiß umsichtig zu überlegen. Dem Herrn gehorchen heißt das Böse hassen. Ich verabscheue Überheblichkeit und Hochmut, unrechtes Tun und lügnerisches Reden. Ich mache Pläne und führe sie auch aus. Ich habe die Einsicht und auch die Macht. Mit meiner Hilfe regieren die Könige und treffen die Herrscher gerechte Entscheidungen. Mit meiner Hilfe regieren die Mächtigen, die Großen, die für das Recht zu sorgen haben. Alle, die mich lieben, die liebe ich auch. Wer mich sucht, wird mich finden. Reichtum und Ehre habe ich zu bieten, bleibenden Besitz und gerechten Lohn. Was ihr von mir bekommt, ist besser als das feinste Gold, wertvoller als das reinste Silber. Wo Menschen nach Gottes Willen fragen und einander gerecht behandeln, dort bin ich mit Sicherheit zu finden, um denen, die mich lieben, Besitz zu geben und ihre Häuser mit Schätzen zu füllen. Und ihre Herzen mit Weisheit, könnte man noch dazu sagen. Und diese Weisheit braucht es sicher auch beim Umgang und bei der Beurteilung von so einem schwierigen Buch, wie wir das jetzt hören werden. Bitte.
So, guten Morgen. Ich weiß nicht, wer jetzt speziell wegen diesem Buch gekommen ist, aber dann auch ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, dass Sie nicht enttäuscht werden. Der Roman Sakrileg mit dem Untertitel Da Vinci Code wurde, so viel man hört, über 50 Millionen Mal verkauft. Und wer das ein bisschen beobachtet hat, hat gesehen, dass in den letzten Wochen auch der Film weltweit in den Kinos angelaufen ist. Dieser Roman ist ein spannender Thriller, also eigentlich ein Krimi. Doch fragen sich viele Leute, warum dieser Thriller so erfolgreich sei. Denn die Handlung der Geschichte ist nicht, ganz offen gesagt, nicht besonders hervorragend. Offenbar traf Dan Brown den Nerv der Zeit. Bestimmt ein guter Schreiber, der spannend schreiben kann. Er zeigte sich in einem Interview über den Erfolg dieses Romans überrascht. Er hätte ja nicht gedacht. Aber wenn man genau hinsieht, so überraschend ist der Erfolg dieses Romans auch wieder nicht. denn er zog alle Register, mit denen man die besondere Aufmerksamkeit auf sich ziehen kann, sodass sich auch Leute mit diesem Roman beschäftigen müssen, die ihn sonst gar nie gelesen hätten, so wie ich. Ich habe diesen Roman gelesen und ich habe diese Predigtreihe gemacht, weil meine Tochter nach Hause kam und gesagt hat, Papi, du musst eine Predigtreihe über Sakrileg machen. Ich hatte irgendwann eine Diskussion und dann habe ich überhaupt einmal ernsthaft mir Gedanken gemacht, ob ich mich mit dem überhaupt beschäftigen will, weil als ich diese Ideen hörte, dachte ich, nee, da musst du dich gar nicht damit beschäftigen. Das provokative Menü hat er folgendermaßen zusammengestellt, dass dieses Buch doch für viele anziehend und interessant macht. Die katholische Kirche und Opus Dei werden als verschwörerische Gesellschaft dargestellt, die außerordentlich wichtige Wahrheiten verheimlicht. Sie ist nicht selber im Besitz dieser Dokumente und dieser Beweise für diese Wahrheit, aber sie weiß offenbar, dass die existieren. Und um diese Wahrheit verborgen zu halten, scheut die Kirche und Opus Dei weder Mord noch Totschlag. Ein geheimer Orden hat sich zum Ziel gesetzt, diese Beweise für diese Wahrheit vor der Kirche zu schützen und den Zeitpunkt abzuwarten, der richtig ihnen scheint, um diese Wahrheiten an die Öffentlichkeit zu bringen und mit den Beweisen dann an die Öffentlichkeit zu kommen. Dan Brown behauptet, als er darauf angesprochen wird, ob er ein Verschwörungstheoretiker sei, sagt er, nee, er sei kein Verschwörungstheoretiker. Aber was er eigentlich in diesem Roman bietet, ist nichts anderes in meinen Augen als eine Verschwörungstheorie. Die Verdrehung des christlichen Glaubens sind so radikal, dass sogar Ägypten, man höre und staune, ein muslimisch geprägtes Land, das Buch und den Film verbietet, darf nicht laufen in den Kinos in Ägypten und die Bücher dürfen nicht verkauft werden. Folgendes hat das Hamburger Abendblatt berichtet. Die Verfilmung des Dan Brown Bestsellers, der Da Vinci Code, Sakrileg, darf in ägyptischen Kinos nicht gezeigt werden. Kairoer Tageszeitungen berichteten gestern, auch das Buch dürfe in dem arabischen Land ab sofort nicht mehr verkauft werden, da es Jesus Christus beleidige. Das habe Kulturminister Farouk Husni entschieden. Die Polizei habe in Buchhandlungen außerdem bereits 2000 Raubkopien des Films beschlagnahmt. Die koptische Kirche in Ägypten hatte den Film als blasphemisch, also gotteslästerlich kritisiert. Auch aus muslimischen Kreisen kam in den vergangenen Wochen Kritik an dem Werk. Für die Muslime ist Jesus Christus ein Prophet. Erstaunlich. Ägypten verbietet es. Es stimmt, eigentlich sollte man dieser Geschichte gar keine Aufmerksamkeit schenken. Denn ernst nehmen kann man sie nicht wirklich. Doch wie Umfragen zeigen, nehmen viele Leser die konstruierten Fantasien von Dan Brown ernst. Sie glauben, dass da etwas dran ist. Dan Brown selbst behauptet, dass er sich auf Fakten abstützen würde. Und in einem Interview sagte er, dass auch im Buch zu lesen ist, auf Seite 611, die Dokumente, Rituale, Organisationen, Kunstwerke und Architektur im Roman würden tatsächlich existieren. Und auf Seite 11 sagt er, sämtliche in diesem Roman erwähnten Werke der Kunst und Architektur und alle Dokumente sind wirklichkeits- und wahrheitsgetreu wiedergegeben. Ein normaler Leser geht davon aus, dass man sich auf solche Aussagen verlassen kann. Zumal der Autor dieses als Einführung in den Roman vorschiebt, um seine fundierten Fakten zu betonen. Es ist noch nicht im Roman enthalten, sondern es ist ein Vorschub, der auf den Roman hinweist und sagt, wir können uns darauf verlassen, dass diese Dinge, diese Fakten wahrheitsgetreu weitergegeben werden. ist eine Vorbemerkung. Und so schenkte ich dem Autor mal grundsätzlich das Vertrauen, als ich mit Lesen begann. Und auf Seite 32 fand ich eine sehr interessante Aussage zur Glaspyramide beim Louvre. Das ist diese Pyramide. Ist ja der, ausgehend ist ja der, geht der Film von diesem Louvre-Museum. Und hier ist ein Gedankengang, Langdon, das ist der Professor, der Symbole deuten kann, das werde ich dann noch etwas darauf hinweisen. Auf jeden Fall sagt er, Langdon fragte sich persönlich, so Gedanken, ob der Kapitän, also der Polizist, wusste, dass man auf Präsident Mitterrands ausdrücklichen Anordnung die Pyramide aus genau 666 Glasdreiecken zusammengesetzt hatte. Diese ungewöhnliche Vorgabe war für Verschwörungstheoretiker ein gefundenes Fressen gewesen, hieß es doch, dass die 666 sei die Zahl des Satans. Also Offenbarung. Dachte ich, wow. Wie kommt Mitterrand auf die Idee, eine Pyramide zu bauen zu lassen und zu verlangen, dass genau 666 dann noch dreieckige Scheiben da drin sein müssen? Ich habe das natürlich sofort meiner Frau erzählt. Hast du das gewusst? Dann habe ich mir Gedanken gemacht, warum macht Mitterrand sowas? Wie kommt er auf die Idee? Und Dan Brown versicherte mir ja, sämtliche in diesem Roman erwähnten Werke der Kunst und Architektur und alle Dokumente sind wirklichkeits- und wahrheitsgetreu wiedergegeben. Und gutgläubig wie ich war, habe ich ihm das abgenommen, dass er wahrheitsgetreu etwas erzählt. Zumal diese 666 Dreiecksscheiben gar nicht relevant sind für die Geschichte. Das ist nur so eine Nebenbemerkung. Einige Tage später hörte ich am Radio eine Diskussion über diesen Roman. Ein Kritiker nahm Bezug auf diese Pyramide beim Louvre. Er meinte, Dan Brown würde behaupten, sie bestünde aus 666 dreieckigen Scheiben. In Wirklichkeit seien es jedoch 739. Dann bin ich dem nachgegangen im Internet, habe noch etwas Zeit gebraucht. Ich bin auch auf die Zahl 739 gekommen. Ich habe noch eine weitere Zahl gefunden, 675, aber nirgends habe ich 666 Scheiben gefunden. Ein anderes Beispiel für den unhaltbaren Anspruch von Wirklichkeits- und wahrheitsgetreue Fakten. Es betrifft die Organisation, die den Heiligen Gral, von dem wir heute noch sprechen, vor dem Zugriff der Kirche beschützt. Im Roman ist das die wichtigste Organisation überhaupt. Mit ihr steht und fällt die ganze Geschichte. Dan Brown schreibt, die Prieur de Sion, also Zion, das ist Zion, Jerusalem. Die Prieur de Sion, der Orden der Bruderschaft von Sion, wurde im Jahr 1099 gegründet und ist eine Geheimgesellschaft, die bis heute existiert. Im Jahr 1975 wurden in der Pariser Nationalbibliothek Dokumente entdeckt, die unter der Bezeichnung Dossier Secret bekannt geworden sind. Und aus denen hervorgeht, dass eine Reihe berühmter Männer der Prieur angehörten, darunter Sir Isaac Newton, Sandro Botticelli, Victor Hugo und Leonardo da Vinci, werden wir uns nächsten Sonntag damit beschäftigen, eine zentrale Figur im Roman. In Wirklichkeit wurde die Prieur de Sion nicht 1099 gegründet, sondern 1956. Die Dossier Secret in der Pariser Nationalbibliothek existieren, aber wurden eindeutig als Fälschungen erkannt. Auch den Fälscher dieser Dokumente kennt man. So viel zu den angeblichen Fakten, die hier präsentiert werden. Wir werden heute noch einiges und überhaupt in der ganzen Reihe werden wir solchen Fakten stellen. Dan Brown scheint das nicht zu stören. Er ist von seinen sogenannten Fakten so überzeugt, dass er in einem Interview in Good Morning America erklärte, dass er nichts von dem, im Roman gemachten Behauptungen zurücknehmen müsste, wenn er gebeten würde, ein Sachbuch über dieses gleiche Thema zu schreiben. Also in Anbetracht von solchen Behauptungen und vor allem der Irreführung vieler Menschen ist es wichtig, dass wir uns den sogenannten Fakten stellen. Wer soll dann Antwort geben, wenn wir als Christen für diese Behauptung keine Antworten finden? Und deshalb habe ich jetzt eine Reihe gemacht. Heute Heiliger Gral und die Schatzkammer. Nächstes Mal Da Vinci und der Frauenförderer. Die Frauenfrage ist eine zentrale Frage, auch um die es hier geht in diesem Buch. Dann Konstantin und die verfälschten Evangelien. Ganz wichtig, da werden wir etwas also er hat eine ganz obskure Theorie aufgestellt, aber es ist mal gut, wenn wir uns wieder Gedanken darüber machen, wie sind die Evangelien überhaupt entstanden und auf was für Evangelien bezieht er sich, weil er findet, die sind besser oder konkreter. Und dann Maria Magdalena werden wir auch hier heute begegnen und die Nachkommen von Jesus, weil eine Grundthese des Buches ist ja, dass Maria Magdalena mit Jesus verheiratet war und ein Kind mit ihm gezeugt hat. Das werden wir alles miteinander betrachten und wir werden natürlich auch Antworten von der Bibel her geben. Der ganze Roman handelt von der Suche nach dem Heiligen Gral. Das ist praktisch der Hauptstrang der Erzählung. Es geht um die Suche des Heiligen Grals. Die Legende vom Heiligen Gral ist zwar alles andere als einheitlich. Es handelt sich um den Glauben an einen rätselhaften symbolischen Gegenstand und dessen magische Wirkung, der irgendwo auf dieser Welt versteckt ist, von Rittern bewacht und behütet. Es soll entweder der Kelch des letzten Abendmahls Christi sein, eine goldene Schale eventuell, ein Gefäß, mit dem das Blut Jesu am Kreuz aufgefangen wurde. Hinter dem Gral sollen schon viele Herr gewesen sein. Die Katharer, die Tempelritter, die Freimaurer, die Nazis, Indiana Jones. Das ist auch ein Film. Und jetzt ist auch Dan Brown hinterher. Dan Brown behauptet, die Geheimgesellschaft Prieur de Sion sei die Hüterin dieses Heiligen Grals. Übrigens, um dieser Predigtreihe zu folgen, müssen Sie das Buch nicht unbedingt lesen. Und auch den Film nicht sehen. Ich werde immer erklären, was ich spreche, wer sehen will, ob ich komische Sachen behaupte, der kann das natürlich gerne nachlesen. Aber man muss es nicht gelesen haben und man muss den Film auch nicht gesehen haben. Ich werde die entscheidenden Sachen immer lesen. Da muss ich zum Buch noch sagen, wenn man die Rahmengeschichte kennt, dann für diese Behauptungen, die eigentlich skandalös sind, muss man sagen, da muss man eigentlich nur 3-4 Kapitel lesen. Dort wird dann alles, in diesem Kapitel wird das abgehandelt. Also, Dan Brown behauptet, die Geheimgesellschaft Prieur de Sion sei die Hüterin des Heiligen Grals. Nur 4 Männer kennen weltweit das Versteck dieses Heiligen Grals. Und alle diese 4 Männer wurden ermordet von Opus Dei. Weil Opus Dei im Auftrag der katholischen Kirche dafür sorgen wollte, dass dieser Fund nicht ans Tageslicht kommt, weil das die Fundamente der Kirche einreißen würde. Der höchste Ordensmann, der das Versteck kannte, konnte, als er im Sterben lag, und das war im Louvre selbst, weil er der Direktor dieses Museums war, seiner Enkelin und einem Professor, der auf Symboldeutungen spezialisiert ist, eben diesen Professor Langton von der Harvard-Universität, eine verschlüsselte Botschaft hinterlassen, damit sie den Heiligen Gral finden konnten. Und damit startet eine Art Schnitzeljagd oder eine Schatzsuche. Jetzt müssen diese beiden mal entziffern, diese erste Botschaft dieses Direktors. Und als sie das entziffert hatten, mit langem Hin und Her, gingen sie an den nächsten Ort, aber da war nicht der Gral, sondern da war die nächste Botschaft, die sie entschlüsseln mussten. Und dann nochmals die nächste, nochmals die nächste. So geht das vor sich. Die Schatzsuche nahm ihren Anfang in Louvre in Paris und nimmt nach London, Schottland und wieder zurück nach Paris ihren Fortgang. Am Schluss ist man wieder in Paris und wer das Buch gelesen hat und den Film gesehen, weiß nämlich genau, wo dieser Gral liegen soll, nämlich unter der Pyramide vom Louvre. Dort soll er sein. Wie der dahin kam, weiß kein Mensch. Nun musste dieser Professor Langton und die Enkelin Sophie diese verschlüsselten Botschaften deuten. Eben von einem Ohr zum anderen. Und wenn man diese mehr oder weniger spannende Jagd verfolgt, wird man langsam der Bedeutung des Grals, in die Bedeutung des Grals eingeführt. In Sakrileg wird nun erklärt, dass der Heilige Gral nicht das Abendmahlsgefäß ist, das das Blut Jesu aufgefangen hat. Die Wahrheit über die wahre Gestalt des Heiligen Grals kennen bis anhin nur ganz wenige Menschen, einfach bis der Roman erschienen war. Jetzt kennen es alle. Aber bis dahin kennen es nur ganz wenige Menschen auf dieser Erde. Wie eine Hauptfigur des Romans, dieser Sophie, sagte, fast alles, was unsere Väter uns über Christus gelehrt haben, ist falsch. Und mit den Legenden über den Heiligen Gral sieht es nicht besser aus. Das ist ganz geheim. Alles, was öffentlich ist, ist falsch. Alles, was geheim ist, ist wahr. Und nur wenige den Zugang haben. Das werden wir uns natürlich auch noch mit diesem falschen Lehren offenbar beschäftigen dann, die er hier antönt. Es ist also alles ganz anders. Der Kelch sei lediglich als ein Symbol für das Weibliche zu verstehen. Der Heilige Gral sei kein Gegenstand, sondern ein Mensch, genauer gesagt eine Frau. Eine Frau, der wir auch in der Bibel begegnen. Der Hauptgegenstand des Heiligen Grals, man höre und staune, seien die toten Gebeine von Maria Magdalena. Das tönt dann so. Die Legende vom Heiligen Gral ist eine Legende vom königlichen Geblüt, also von der königlichen Nachkommenschaft. Wenn in der Legende die Rede ist vom Kelch, der das Blut Christi aufgefangen hat, ja, dann ist in Wahrheit von Maria Magdalena die Rede. Von dem weiblichen Schoß, der das Geblüt, also die Nachkommenschaft Christi getragen hat. Also die Blutslinie Christi. Das ist dann das, was die Eingeweihten wissen. Die toten Gebeine von Maria Magdalena sollen das Kernstück dieses Heiligen Grals bilden, welche die Kreuzritter im 11. Jahrhundert in Jerusalem fanden und bis heute versteckt halten. Zu den Totengebeinen sollen noch 4 Truhen mit folgendem Inhalt gehören. Einen Stammbaum von Jesus soll er beinhalten, also von der Nachkommenschaft von Jesus. Da werden wir uns ja auch noch beschäftigen mit seiner Nachkommenschaft, die da behauptet wird. 10.000 beschriebene Seiten, die die reine Lehre enthalten sollen, also nicht die, die in der Bibel steht. Dann die Tagebücher von Maria Magdalena, die ja dann in Frankreich gelebt hat nachher. Und Maria Magdalenas persönlicher Bericht über das Leben von Jesus. Das ist also der Heilige Gral und das Kernstück dieses Heiligen Grals sind die toten Gebeine von Maria Magdalena. Übrigens, Ist dieser Fund ein reines Hirngespinst? Denn niemand hat diese Truhen noch die Dokumente gefunden. Es gibt keinen seriösen Bericht über den Fund eines Sarkophags mit der Maria Magdalena. Und wenn man einen Sarkophag mit einer Frau gefunden hat aus dieser Zeit, wie will man dann beweisen, dass das der Sarkophag von Maria Magdalena ist, dass das ihre Gebeine sind. Auch hier hat der Autor sein Versprechen nicht eingehalten, dass er sich auf Fakten abstützt. Genau hier am Kern eigentlich seiner Behauptung sind keine Fakten vorhanden, keine Beweise. Was er hier von Maria Magdalena und den Truhen mit den angeblichen Dokumenten erzählt, ist lediglich Fantasie, und zwar Verschwörungsfantasien. Laut Dan Brown haben wir es beim Heiligen Gral mit einer toten Frau zu tun. Aber ehrlich gesagt, was haben Totengebeine, die nun bald 2000 Jahre alt sind, für eine Bedeutung? Einer dieser verbissenen Gralsucher im Roman sagt, die Suche nach dem Heiligen Gral ist letztlich die Sehnsucht, vor den Gebeinen Marias Magdalenas niederzuknien. Eine Wallfahrt, um zu Füßen der Ausgestoßenen zu beten, der Trägerin des verloren gegangenen göttlichen Weiblichen. Was für eine Sehnsucht. Vor toten Gebeinen niederzuknien und sie anzuflehen. Vor toten Gebeinen zu beten, nur wenn ich schon an den Geschmack denke, kann einem übel werden. Vor toten Gebeinen niederzuknien und zu beten, hier wird einmal mehr offenbar, wie verblendet Menschen werden. Lieber und liebend gern beten Menschen tote Gegenstände an. Sie beten lieber zu verstorbenen, scheinbar heiligen Menschen, als zu dem lebendigen Gott. Dan Brown gibt dem Roman den Anschein von Weisheit und Wissenschaftlichkeit. Mit seinen detaillierten Beschreibungen von Kunstwerken und Gebäuden, Architektur, er erweckt den Anschein von Weisheit und Wissenschaftlichkeit und er liefert ein Beispiel für das, was Paulus nach Rom schrieb. Weil sie sich für klug hielten, sind sie zu Narren geworden. Weil sie sich für klug hielten, sind sie zu Narren geworden. Und dann sagt Paulus, was geschieht, wenn Menschen zu Narren werden. An die Stelle der Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes setzen sie das Abbild des vergänglichen Menschen. Es ist erschütternd, wie viele Menschen den verrücktesten Ideen nachrennen und darin die Erfüllung ihres Lebens erhoffen, statt dorthin zu laufen, wo die Wahrheit und Weisheit ist, schaffen sie sich selbst Kloaken und Tümpel fürs Leben. Gott beklagt sich über sein Volk, das sich genauso verhalten hatte. Gott sagte, mich, die Quelle frischen Wassers, hat mein Volk verlassen und stattdessen gräbt es sich Löcher für Regenwasser, die auch noch rissig sind und das Wasser nicht halten. Wenn wir Gott verwerfen, schaffen wir eigene Götter. Das sind Kloaken und Tümpel, aus denen wir schmutziges Wasser trinken und meinen, darin liege das Heil. Und wir gehen nicht zur Quelle, wo das frische Wasser ist, obwohl sie da ist. Das ist die Tragik unserer Menschheit. Es muss nicht der sogenannte Heilige Gral sein, dem wir nacheifern. Es können sonst Heilige sein, die verehrt werden. Steine, denen man besondere Kräfte zumisst. Amulette und Talisman, die uns Glück und Schutz bringen sollen. Alles tote Gegenstände, die kein Leben hervorbringen. Sie geben keinen Schutz. Sie führen einzig in die Irre. Und am Ende steht bodenlose Enttäuschung, die sehr schmerzlich sein wird. Bodenlose Enttäuschung. Nämlich auf das falsche Pferd gesetzt zu haben, in Kloaken und Tümpel rumgeschwommen zu sein, als im frischen Wasser, das Gott uns offeriert. Und manchmal kann ich mich dem Eindruck nicht erwehren, dass viele Menschen für die verrücktesten Ideen offen sind, wenn es nur nichts mit dem Gott, der sich in der Bibel offenbart hat, zu tun hat. Alles kann man sagen. Auch über unsere Radio- und Fernsehsender. Die verrücktesten Dinge kann man sagen und die Leute finden es interessant. Und wenn wir sagen, wir glauben an Jesus, wie er sich in der Bibel offenbart, dann sind wir extreme Fundamentalisten. Aber alles kann man so, sonst in die Welt posaunen. No, wenn es noch so verrückt ist, wenn man sich vor Gott, dem Schöpfer, verschließt, wird das Leben gefährlich und orientierungslos. Zu allen Zeiten der Menschheitsgeschichte kann man darüber staunen, wie die intelligentesten Menschen die verrücktesten Dinge glauben. Und dass sie bis in unsere sogenannte aufgeklärte Zeit hinein genauso. Es ist nicht anders, wie Paulus schrieb. Die Menschen haben keine Entschuldigung, denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt, und blieben ihm den Dank schuldig. Und jetzt kommt etwas ganz Interessantes. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen, und in ihrem Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Die Menschen tappen im Dunkeln, weil sie sich solchen verrückten Ideen hingeben und sie verfinstern. Sie haben nicht mehr, sie können das wahre Licht, die Quelle nicht mehr erkennen. Das ist eine Tragik der Menschheit. Nun zum zweiten Punkt, die Schatzkammer lebt. Leben muss man nämlich dort suchen, wo Leben ist. Bei einem Toten findet niemand Leben. In der Kammer, wo Maria Magdalena scheinbar aufbewahrt ist, also im Louvre unten, wenn wir diese Schatzkammer öffnen, oder scheinbare Schatzkammer, da werden wir nie Leben finden. Sondern nur Totengebeine, und wenn es das überhaupt, wenn sie überhaupt existieren, und diese Dokumente, und es wird fürchterlich muffig sein dort drin. Aber kein Leben! Dieser Ort verbirgt keinen Schatz. Und wie die meisten von uns wissen, gibt es eine Schatzkammer. Vielleicht habt ihr das schon gedacht, als ich es gelesen habe. Es gibt eine Schatzkammer, zu der man ohne anstrengende Schnitzeljagd kommt. Ohne Hindernislauf findet man Zutritt zu dieser Schatzkammer. Man braucht keinen Professor, der uns die verschiedenen Rätsel löst und der in Symbolen sich profiliert hat. In dieser Schatzkammer findet man Leben. Denn diese Schatzkammer lebt. Sie ist eine Person, wie Dan Brown von dem Heiligen Gral behauptet. Aber dieser Schatz bringt Leben hervor. Er befriedigt die tiefsten Sehnsüchte und Wünsche eines jeden Menschen. Viele von uns leben von dieser Schatzkammer. Paulus schrieb darüber den Kolossern: In Jesus Christus sind alle Schätze der Weisheit und der Kenntnis verborgen. Jesus Christus ist die Schatzkammer. Das ist der Ort, wo die Weisheit und Erkenntnis verborgen ist. Er ist eben nicht tot. Wie das Dan Brown in seinem Buch behauptet, dass Jesus tot sei, nicht auferstanden. Als die Frauen nach der Kreuzigung von Jesus zu seinem Grab kamen, um nach seinem Leichnam zu sehen, war das Grab zu ihrer Überraschung und Erschütterung leer. Und ein Engel erschien ihnen und sagte: Jesus ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er es vorausgesagt hat. Er lebt. Jesus lebt. Von Jesus gibt es keine Totengebeine. Er ist auferstanden und lebt. Gott wollte nicht, dass wir vor Toten niederfallen, denn er ist ein Gott des Lebens und nicht der Toten. Er ist ein Gott der Lebendigen und nicht ein Gott der Toten. Gott will nie, dass wir vor Toten uns niederfallen und sie anbeten. Selbst wenn diese Toten berühmte und heilige Namen tragen, mögen sie noch so heilig gesprochen sein, noch so viele Statuen in der Welt rumstehen. Sie können nie zum Leben erwecken. Sie sind und bleiben tot, mausetot. Leben spenden kann nur, wer lebt. Und das ist die Botschaft des Evangeliums. Jesus lebt. Wir haben einen lebendigen Gott. Wir haben nicht eine Statue, die man geschnitzt hat und irgendwo hinstellt. Und der hat dann irgendwann mal, irgendwer hat mal gelebt und ist ein Symbol für der mal gelebt hat. Sondern Jesus lebt, er ist auf diese Erde gekommen, er wurde gekreuzigt und ist auferstanden und lebt. Er hat als einziger Mensch den Tod überwunden und uns dadurch gezeigt, dass er nicht nur Mensch, sondern gleichzeitig auch Gott ist. Seinen Jüngern erschien er noch seiner Auferstehung während 40 Tagen und ging nachher in die Herrlichkeit zurück, von der er gekommen war, und sitzt nun zu Rechten des Vaters und hat jetzt Einfluss auf unser Leben, auf unseren Alltag. Bei ihm bekommen wir alles, was für das Leben Bedeutung hat. Bei ihm finden wir die wahren Schätze. Er ist die Schatzkammer, von der wir im Überfluss bekommen, was wir für ein erfülltes Leben brauchen. Im Blick auf Jesus schrieb Johannes, wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neu Gnade empfangen. Und wer Jesus kennt, weiß, dass das stimmt. Von ihm her kommt immer Gnade und neue Gnade. Er ist das Lebenselixier eines jeden Christen. Und Paulus meinte, in Christus allein wohnt wirklich und wahrhaftig die Heilsmacht Gottes in ihrer ganzen Fülle. Alles ist in Christus. Es braucht nichts neben Christus. Ja, es darf gar nichts neben Christus stehen. Alles, was neben ihm steht, sind Tümpel und Pfützen. Die Quelle ist einzig und allein Christus. Warum verachten so viele Menschen dieses wunderbare Angebot? Warum vertrauen sie den verrücktesten Ideen, die weder Hand noch Fuß noch Fakten haben, statt Jesus zu vertrauen, der angekündigt ist im Alten Testament, auf den ein ganzes Volk gewartet hat, der Geschichte hat, wo man nachweislich aufzeigen kann, wie vorbereitet sein Kommen war? Warum vertrauen Menschen den verrücktesten Ideen, statt Jesus zu vertrauen? Jesus lädt jeden von uns ein. Er verspricht Leben und er kann sein Versprechen auch halten. Wenn er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Dan Browns Roman trägt eigentlich einen sehr bezeichnenden Namen. Sakrileg. Wer kennt die Bedeutung dieses Wortes, Sakrileg? Was bedeutet das, Sakrileg, ja? Gotteslästerung, genau, nach Fremdwörterduden, Gotteslästerung, was noch? Religionsfrevel, ja, Tempel, also heilig, wie? Ja, genau, Tempelraub, so heilige Gegenstände verunglimpfen oder im Fremden antasten. Ist doch bezeichnender Name. Das Buch trägt den Titel, den es verdient. Dan Brown will das Sakrileg mit diesem Buch einen Religionsfrevel aufdecken. Doch er deckt gar keinen Religionsfrevel auf, sondern er begeht mit diesem Roman diesen Frevel. Also was er auf den Deckel schreibt, ist eigentlich das Urteil in meinen Augen über das, was er tut. Er begeht einen Religionsfrevel. Er tastet die heiligsten und tiefsten Wahrheiten des Evangeliums an und verdreht alles. In den folgenden Predigten werden wir noch sehen, welche skrupellosen Gotteslästerungen er begeht. Diese verschwörerischen geheimen Machenschaften gegenüber steht aber das offene Geheimnis. Deshalb habe ich gesagt, Sakrileg und das offene Geheimnis. Das offene Geheimnis von Gottes Plan mit der Welt und den Menschen, welches jedem Menschen zugänglich ist. Da muss ich nicht bei Prieur de Sion sein. Ich muss nicht in der katholischen Kirche sein oder bei Opus Dei, um zu wissen, dass da irgendetwas gibt, was nur einige wenige Eingeweihte wissen dürfen. Das, was das Evangelium sagt, dürfen alle wissen. Es gibt kein Geheimwissen. Paulus schrieb, frühere Generationen kannten dieses Geheimnis noch nicht, aber jetzt hat Gott es seinen Aposteln und Propheten durch seinen Geist enthüllt. Jetzt ist es nicht mehr verborgen, Gottes Plan, sondern dies ist das Geheimnis. Durch Jesus Christus bekommen die nichtjüdischen Völker Anteil am Heil, sind ein Teil am Leib von Christus, sind mitgemeint bei den Zusagen, die seiner Gemeinde gelten. Dies wird öffentlich bekannt gemacht durch die gute Nachricht. Es gibt kein verborgenes Geheimnis, sondern das Geheimnis des Planes Gottes ist öffentlich bekannt und sichtbar geworden in Jesus Christus. Wir können das Geheimnis allen verkünden. Es ist ein offenes Geheimnis. Jesus Christus. Nicht Maria Magdalena und der Heilige Gral ist der Schlüssel zur Wahrheit und Erkenntnis. Christus ist der Schlüssel zur Wahrheit und Erkenntnis. Was über Christus zu sagen ist, kann jeder von uns in der Bibel nachlesen. Das Geheimnis ist offenbart. Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er sagt selber, ich bin der Weg, antwortete Jesus seinen Jüngern. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, dass du uns dein Wort gegeben hast. Ohne dein Wort wären wir hilflos. Wir wären jeglichen Theorien ausgeliefert, jeglichen Gedanken, die sich Menschen machen, was sie sich so vorstellen, wie sie Fakten oder auch nicht Fakten zusammenordnen. Und ich danke dir, dass das, was du für uns bereithältst, dass du das nicht einfach einigen Leuten offenbart hast, die Einsicht bekommen, sondern dass deine Wahrheit jedem Mensch zugänglich ist, der die Wahrheit hören will. Dass das Geheimnis deines Ratschlusses, dass du das offenbart hast, zugänglich für jeden Menschen auf dieser Welt. Und ich bitte dich, dass noch viele Menschen nicht in Tümpel und Kloaken suchen, sondern dass sie zur Quelle kommen. In dir, Christus, sind alle Schätze verborgen, der Weisheit und Erkenntnis. Bei dir gibt es Leben in Fülle, weil du auferstanden bist. Wir danken dir, dass wir das wissen dürfen. Und dass das, was dein Wort sagt, die Wahrheit ist. Und wir werden das auch bei den nächsten Botschaften noch genauer sehen. Hilf uns und leite uns, damit wir gefestigt werden im Vertrauen zu dir. Amen.